Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kultur, der Podcast. Heute bei der Tour 3 mit dem Thema Lego-Playmobil. Mein Name ist Markus Roslinski.
Mein Name ist Dirk Fenske.
Und wir steigen jetzt in die Sendung ein. Ja, und schon soll es losgehen mit Lego versus Playmobil, obwohl ich gar nicht so einen Versus-Charakter daraus machen möchte. Ganz kurz zur Einleitung, damit wir wissen, wo wir stehen. Lego ist ein verhältnismäßig in dem Vergleich ein altes Spielzeug und ist schon von 1932 und leitet sich ab von Leggod, was so viel heißt in Dänisch wie spielt sich gut. Und Playmobil ist deutlich moderner, eine deutsche Erfindung und kommt von 1974. Also da vergleichen wir was sehr Altes mit etwas verhältnismäßig Modernem. Obwohl beide an einem gewissen Punkt ähnliche Entwicklungen nehmen. Aber nur so viel zur Einleitung. Wir haben ein paar Mal schon was zu unseren Altersstrukturen gesagt. Ich bin ja so Kind der 80er, Dirk mehr so Kind der 90er. Aber trotz allem wird jeder in seiner Zeit mal mit Lego in Kontakt gekommen sein. Und Dirk, ich reiche mal an dich weiter. Wie sieht es da bei dir aus? Team Lego oder Team Playmobil?
Oh, schwierig. Wir haben gerade im einleitenden Vorgespräch haben wir schon kurz gesprochen darüber. Also eigentlich müsste ich mich ganz klar zum Team Lego bekennen. Aber irgendwie habe ich jetzt in der Recherchezeit für diese Folge, habe ich dann doch auch wieder irgendwie einen Nagel an Playmobil gefressen. De facto tendiere ich trotzdem zum Team Lego, weil beim Team Lego baue ich halt auch heute selber noch kleine Geschichten, dass ich aber am Tisch sitze und mit Playmobil spiele. Ich würde die Sachen gerne mal wiedersehen und mal in die Hand nehmen, aber in den Schrank stellen würde ich es mir jetzt nicht.
Geht mir sehr ähnlich, obwohl ich finde, dass das Lego, wir hatten, wie gesagt, das Vorgespräch schon, ich bin auch gar nicht so weit einsteigen, aber kurz mal zum Lego und vielleicht zeigt das auch schon eine Entwicklung. Und mein Grundsatz zu Lego ist immer, je weniger Spezialbausteine da drin sind, umso kreativer macht mich dieses Lego.
Ja, absolut. Da gehe ich total konform. Da machen wir gleich schon ein großes Lego-Thema für mich auf. Bei mir hat tatsächlich alles angefangen noch im sehr frühen Kindesalter. Wann genau, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Das heißt, wahrscheinlich werde ich sogar schon vor 3 Jahren etwas gehabt haben. Die Tochter von einer Freundin meiner Mutter, die ist ein bisschen älter, die hat halt alles aussortiert. Das schwappte dann so nach und nach zu mir, so dieser Klassiker.
Aber lustig, ne? Da kamen keine Baukästen, da kamen Kisten voller loser Steine.
Absolut, Kisten voller loser Steine. Meine Eltern haben damals bereits, ich muss nebenbei sagen, weitestgehend vergeblich versucht, mich zur Ordnung zu erziehen und haben mir dann solche Auszugsschränke dafür, also Kisten, wo man so mehrere Einschübe wie Schubladen hatte. Sie haben mich auch angehalten, das regelmäßig zu sortieren. Das hat bedingt geklappt, aber ja, absolut große, bunte Teilesammlung. Kein Konzept, keine Spielsets, sondern.
Warum warst du nicht einfach ein normales Kind und die Dinger lagen überall im Zimmer rum, wie bei mir?
Das taten sie wahrscheinlich, das habe ich aus der Erinnerung weitestgehend vielleicht gestrichen und meine Eltern sprechen nicht mehr drüber, seit die Vernarbungen an den Füßen abgeheilt sind. Also das kann ich nicht mehr so genau sagen, klar lagen die auch mal rum.
Das ist übrigens ein Riesenvorteil zwischen Lego und Playmobil. Es tritt sich deutlich angenehmer auf ein Playmobil-Spielzeug. Obwohl die Figuren da sich auch nicht so gut machen. Aber ein Lego-Stein ist wirklich nicht schön.
Nein, das ist richtig. Dafür ist der Lego-Stein allerdings auch bedeutend strapazierfähiger als das Playmobil-Modell. Ja. Beim Playmobil-Männchen, da bricht schon gerne mal irgendwo ein Ärmchen ab oder sowas. Das muss man beim Lego-Männchen mit einem baren Fuß erstmal hinbekommen. Da musst du schon Schuhwerk nehmen.
Ja.
Also hier haben wir natürlich auch gleich einen wesentlichen Unterschied, nämlich auch die verwendeten Kunststoffe, die Kunststoffstärken. Das ist allerdings, denke ich mal, einfach der Tatsache geschuldet, dass hier zwei vollständig unterschiedliche Konzepte vorlagen, zumindest vom Grundaufbau her. Ne? Lego, du hattest es schon gesagt, 1932, das stimmt nicht ganz, 1932 fing es an, da wurde Holzspielzeug hergestellt. Mit den tatsächlichen Lego-Bausteinen ging es erst etwas später los.
Ich hatte mich gewundert in der Recherche. Ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen nachlässig. Mir war gar nicht gewusst, dass man 1932 schon so viel mit Kunststoffen gegossen hätte. Obwohl ich mir hätte vorstellen können, dass man vielleicht auf Holz gegangen ist und die auch schon zusammengesteckt hat.
Ja, also es gibt tatsächlich Vorläufermodelle, die sind allerdings nicht von der Firma Lego. Jetzt muss ich auch mal, ich habe es nicht alles im Kopf. Genau, gegründet ist das 1932 die Firma von einem Tischlermeister, nämlich von Ole Kirk Christiansen.
Dänischer kann man nicht klingen, oder?
Dänischer kann man wohl nicht klingen. Witzigerweise, der Begründer von Playmobil, der war ebenfalls Tischler. Also an der Stelle eine lustige Parallele. Es wurde aber erst wesentlich später angefangen, also von 1955 bis 68 hat man bei Lego noch Modellfahrzeuge gebaut. Die waren allerdings schon aus Kunststoff dann. Mhm. Und dann ging es erst, meines Erachtens, wenn ich das richtig erinnere, so Anfang der 70er Jahre los mit den sogenannten Klemmbausteinen. Die waren anfangs noch vollständig hohl innen, haben deswegen nicht so gut gehalten. Und man hat sich damals einfach ein einfaches Konzept zunutze gemacht. Man hat nämlich von einer Konkurrenzfirma, die ist mir jetzt eigentlich entfallen, die sitzt in Großbritannien. Die haben nämlich die Lego-Steine, so wie sie heute sind, mit diesen kleinen Tönchen innen drin, zum besseren Halt schon lange produziert, hatten aber nachlässigerweise die Lizenzierung nur in Großbritannien sichern lassen. Und da hatte Lego in Dänemark super leichtes Spiel, die haben das einfach mitgenommen. Und das ist der Lego-Stein, den wir heute kennen. Das ist eigentlich ein Brite.
Okay, das ist interessant. Ich finde, was daran ist, es gibt eine, jetzt muss ich mal dazu sagen, eine völlig unbestätigte Legende, die ich jetzt hier loslasse, wo mich Lego-Fans wahrscheinlich für irgendwann auf Steckbriefe schreiben. Es gibt das Gerücht, dass die DDR, die ja auch Klemmbausteine hatte, die ersten Klemmbausteine mit alten Maschinen aus Dänemark, also die hatten ja so eine Kooperation, die denen nahmen das ja nicht so eng mit dem Eisernen Vorhang, und aus alten Klemmbausteinen, also quasi die B-Ware, die schlechteren Klemmbausteine, die Maschinen aufgekauft hatten und daraus wurde der DDR-Lego-Stein. Also nicht der Lego, sondern der Klemmbaustein. Mhm. Der nannte sich anders. Das ist aber eine komplett unbestätigte Legende, da gar nicht so. Es ist aber vorstellbar, weil Lego ja, wie du sagst, diese Technik weiterentwickelt hatte. Und das passiert nicht so selten, dass man dann die alte Technik stehen hat und sagt, na okay, die Maschinen geben wir weiter, ne? Also das ist jetzt nicht so ungewöhnlich.
Also ich müsste jetzt ganz schön im Gedächtniskasten kramen, denn ich hatte de facto so 2 oder 3 Fahrzeuge aus dem DDR-Klemmstein-Sortiment. Das heißt also jetzt auch nicht nur lose Steine, sondern schon tatsächlich
Modelle sozusagen.
Genau, Modelle. Und ich meine mich tatsächlich zu erinnern, dass die innen vollständig hohl waren, die Steine, ohne Tönnchen. Also insofern möglich, aber die Abmessungen der Steine verglichen mit einem zeitgenössischen oder zeitgleich hergestellten Lego-Stein war also vollständig anders. Man konnte sie zusammenstecken, aber das hat halt nicht gepasst. Also das heißt, die Außenmaße haben da nicht übereingestimmt und so weiter. Also
und doch, die ich kenne auch diese DDR-Modelle, weil die manchmal in so Retro-Foren ja, es gibt ja für alles, was aus der ehemaligen DDR ist, immer Sammler, was soll auch so sein. Die haben aber, die Haltbarkeit war so mittel. Also man hat die Steckfestigkeit, die war nicht ganz so toll.
Ja, und was mir damals als Kind aufgefallen ist, ist, dass Lego-Steine auch nach relativ intensiver Benutzung und mehreren Jahren immer noch glänzten. Das DDR-Klemmbausteinsystem war, wenn ich mich recht erinnere, also bitte schimpft auf mich in den Kommentaren und korrigiert mich gerne, aber in meiner Erinnerung nach waren die matt. Und auch der Kunststoff war dünnwandiger und ja, eher so ein bisschen flexibel. Das heißt, man konnte die Steine, wenn man so einen schmalen, länglichen Stein, den konnte man in der Mitte so zusammendrücken.
Ja, weil dieses Tönchensystem halt in der Mitte nicht war.
Genau.
Also kommen wir mal, also das, ich will mal sagen, ich glaube beim ersten Stück, was wir jeder besessen haben, da sind wir uns relativ einig, das erste Stück, was wir besessen haben, war kein fertiges Modell, sondern es bestand aus einer Kiste voller Steine.
Richtig, der gelegentlich in einen gigantischen Haufen gewandelt wurde und später in die Kiste zurückkehrte.
Genau, und eigentlich hat man entweder, also bei mir, meine Bauprojekte, wenn so ganz um, waren sehr oft Pistolen. Ich war ein sehr merkwürdiges Kind augenscheinlich. Entweder wurden...
Manche Dinge ändern sich, manche nicht, Markus.
Genau. Entweder wurden Waffen gebaut, das sehr gerne, auch das haben aber komischerweise viele Jungs gemacht. Tore wurden sehr gerne gebaut.
Tore?
Tore.
Fußballtore oder nein, so, Eingangstore?
So Tore, wie Tor, also so wie
Tor mit dem Hammer, verstehe, also der Eingang zu Räumlichkeiten.
Genau, also es wurden relativ häufig Gebäude auch halt schon hin und wieder, aber weil man nicht so auf vier Wände gebaut hat, hat man sich auf das Tor an sich, das hätte jetzt auch eine Tür sein können, eine Eingangstür oder was auch immer, aber es wurde, also bei mir sehr oft auf einer Platte, wurde so ein pyramidenartiges Tor sehr oft da draus.
Okay, also das ist bei mir ein kleines bisschen anders. Ich würde jetzt nicht verleugnen wollen, dass wir vielleicht nicht auch mal eine Lego-Waffe, eine Pistole gebaut haben. Kann ich mich allerdings ehrlich gesagt bewusst gar nicht dran erinnern. So, das mag aber vielleicht auch sein, der geneigte Zuhörer hat vielleicht schon mitbekommen, dass wir 10 Jahre auseinander liegen. Ich bin halt in Friedenszeiten groß geworden. nein, kleiner Scherz am Rand. Also so toraffin wie du war ich jetzt nicht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich Tore gebaut habe, aber ich habe tatsächlich viele, viele Gebäude gebaut. Aber man muss auch dazu sagen, ich habe angefangen damit und mein Vater hat damit gebaut. Ja, und mein Vater hat, was solche Sachen angeht, wenn ich jetzt sage, ein einfaches Verständnis, dann tue ich ihm Unrecht, aber sagen wir mal eine äußerst strukturierte Vorstellung davon, was aus Steinen zu bauen ist. Nämlich aus Steinen baut man Häuser.
Das ist aber auch völlig in Ordnung.
Ja. Also haben wir Häuser daraus gebaut, damit fing alles an und ich kann mich erinnern, also in meiner Erinnerung sind diese Häuser teilweise riesengroß gewesen. Heutzutage würde ich sie vielleicht auf einer Handfläche stellen können.
Genau.
Ist wurscht. Die Größenverhältnisse unserer Körper haben sich ja seitdem auch geändert, aber tatsächlich wurden viele, viele Gebäude gebaut. Und was ich schon relativ frühzeitig versucht habe nachzubauen, sind Bäume, kann ich mich dran erinnern. Die waren witzigerweise, weil meine Lego-Steine waren alles andere als farblich sortiert, auch wenn Hönwood sich das gerne gewünscht hätte. Es waren äußerst bunte Bäume, aber in meiner Fantasie waren sie prächtig, meistens eher palmenartig.
Okay, das ist aber interessant. Also da wäre mir jetzt nie der Gedanke gekommen, Autos habe ich verhältnismäßig häufig nachbauen wollen, Flugzeuge relativ häufig, was sich aber auch anhand der Teile anbot, weil sobald man eine Platte hatte oder so, hat die sich natürlich als Tragfläche angeboten oder als Bodengruppe für ein Auto. Also je nachdem, man ist auch von den Teilen, was die Kreativität sehr gut steigerte. Ich möchte aber nochmal dazu sagen, die von mir gebauten Tore, ja, es klingt etwas, mir ist jetzt aufgefallen, dass ich es etwas besser präsentiert habe, als sie wahrscheinlich im Ergebnis waren. Erstmal waren sie auch farblich nicht abgestimmt und sie wären wahrscheinlich auch als architektonische Störung durchgegangen.
Weil, ja, also architektonische Störung, würde ich sagen, habe ich auch die eine oder andere konstruiert. Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann mal dachte, das kann ja über, also was werde ich da vielleicht gewesen sein, 4. Dass das ja eigentlich gar kein großer Hit sein kann, so eine Pyramide zu bauen, weil ich hatte also irgendwie das Konzept gecheckt, naja gut, man muss ja eigentlich immer nur einen Stein immer nacheinander, immer weiter nach oben versetzen, bis die sich halt oben alle treffen. Dass so eine Pyramide, auch wenn es eine vierseitige ist, schon ein relativ komplexes mathematisches und geometrisches Konstrukt ist, habe ich an dieser Stelle dann gelernt. Also meine Pyramide war interessant.
Ja, das meine ich. Das ist also, man erzählt manchmal davon und dann ist einem aber nicht bewusst, dass man im Ergebnis doch eine wilde Sache da konstruiert hat. Und das ist mir aber durchaus, also jetzt im Nachhinein auch durch die Recherche sehr bewusst geworden. Dein erstes Stück, hattest du ein erstes Stück Playmobil oder war das zu der Zeit noch gar nicht da?
Ah, doch. Also, boah, das ist echt schwierig. Ich würde meinen, dass es relativ zeitgleich kam. Aber ich glaube, dass also die erste Affinität war Playmobil und es wäre auch das erstere Spielzeug, an das ich mich erinnern kann. Okay. Ja, also es kann sein, dass das relativ zeitgleich kam, aber wenn ich jetzt mal so wenn ich jetzt an diese Steinsammlung denke, ich weiß, da waren auch eine ganze Menge kleine Sachen dabei. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das dann doch erst ein bisschen nach Playmobil war, weil meine Eltern vielleicht
Sorge hatten, bei Playmobil?
Dass ich es aufwärts. Bei Playmobil habe ich heute lange drüber nachgedacht. Es sind zwei Kandidaten. Ich denke aber, dass ich weiß, was es war. Und ich glaube, das erste Playmobil, es war ein Set, was ich hatte. Und das waren zwei Flusspferde mit einem zugehörigen Zoopfleger.
Okay.
Also legendäres Set. Für alle Leute, die das gerne nachgucken möchten, ist es das Paket 3547.
Das Paket 3547. Ich wusste, du bist wieder hervorragend vorbereitet. Ich bin nicht ganz so gut vorbereitet, aber mein erstes Playmobil-Stück, und ich wollte ja nicht, dass die Leute es unbedingt nachkaufen. Mein erstes Playmobil-Stück war tatsächlich ein sehr ausgeräubertes Polizeiboot, was von irgendwelchen Cousins kam. Also es war ein blauer Rumpf, ein weißer Aufbau. Gewisse Einbauten hatte die Polizei augenscheinlich weggelassen. Es gab noch drei Figuren, die nicht alle Polizisten
waren. Die nicht alle Arme hatten.
Doch, das schon, aber sie waren vollständig, aber sie waren nicht alle Polizisten, woraufhin manchmal auch beschlossen wurde, dass die Kripo an Bord war, weil fehlende Uniformen und Mütze und so, da musste man sich was ausdenken. Es gab aber nachher noch aus irgendeiner Quelle, wo ich bis heute nicht weiß, wo sie herkam, man konnte an dieses Polizeiboot in eine vorgegebene Schiene einen mit einer Batterie betriebenen Motor einstecken.
Der war, dann ist es durch die Badewanne geschwommen.
Genau.
Großartig.
Das war schön. Da konnte man dann so ein Feststellruder, also es konnte man auf keinen Fall fernlenken und so, da war überhaupt auch nicht gefragt. Und die Batterie war meistens leer, weil man den Motor anließ und man kriegte dann nicht gleich eine neue. Das gab auch keine 10er-Packs für 99 Cent und so. Das war noch nicht. Aber das war so meine erste Erinnerung, dieses Polizeiboot von Playmobil.
Ja, ich habe eine Frage. Kannst du dich an die Polizisten oder an die, sagen wir mal, zivil gekleideten Personen, die an dem Boot, auf dem Boot sozusagen das Deck geschrubbt haben, kannst du dich an die noch erinnern? Hatten die schon bewegliche Hände? Drehbar?
Hände. Da bin ich nicht sicher. Arme, ja. Und man konnte die Figur zum Sitzen bringen, das weiß ich.
Ja. Und den Kopf drehen.
Und
mit etwas Mühe die Haarpracht entfernen. Und da, wo draus sich so ein schüsselförmiger Halbkopf ergab.
Genau. Der sehr merkwürdig, aber was auch immer weniger haltbar wurde, je öfter man das tat.
Ich habe später als Kind, habe ich mit Fantasie den Playmobil-Figuren die Haare abgenommen und diesen Hohlkörper einfach als Glatze betrachtet. Kann ich mir auch dran erinnern. Da musste ich heute drüber schmunzeln,
okay. Dass
es mir einfiel.
Nee, das hatte ich nicht.
An der Stelle die Frage daher. War erst ab Anfang der 80er Jahre, da gab es ein paar Neuerungen bei den Playmobil-Figuren. Konzeptartig, ich mach kurz den Ausflug, konzeptartig hat Horst Brandstätter, ich glaube Enkel des Firmengründers Andreas Brandstätter, der ursprünglich Schatullenbeschläge und Schlösser unter der Firma Playmobil Company gebaut hat, in Auftrag gegeben bei seinem Chefentwickler Hans Beck, ich möchte gerne eine Spielzeugserie ein Spielzeugkonzept haben. Er hatte schon so relativ detaillierte Vorstellungen und der Beck, der ist da ziemlich findig gewesen. So, der hat sich nämlich erstmal angeguckt. Er hat gesagt, okay, wir brauchen also menschenartige Figuren. Wie müssen wir die denn aufbauen? Er hatte sie ursprünglich geplant mit so einer kleinen Knollennase. Die Wissenden unter uns wissen, Playmobil-Männchen heutzutage besitzen keine Nase. Sie haben alles, aber keine Nase. Die Knollennase wurde aber entfernt. Das sah wohl zu albern aus. Also hat man das weggemacht. Aber was man also deutlich sieht, ist die Kugelförmigkeit des Kopfes und diese zweigliedrigen Hände. Die sind nicht nur dafür da, weil sie universell irgendwie einsetzbar waren und alles da reinpasste zum Reinklemmen, sondern der Beck hat sich danach gerichtet, er hat sich Kinderzeichnungen von Menschen angeguckt und hat geguckt, wie zeichnen die, wie ist die kindliche Vorstellung eines Menschen, wie bringen die das zu Papier und verbildlichen das, und danach hat das Playmobil-Männchen entworfen. Diese Neuerungen, auf die ich jetzt zurückkomme, die gab es erst seit Anfang der 80er Jahre. Nämlich die drehbaren Hände in den Armen und unterschiedliche Haarprachten kamen dazu.
Genau, ja? Das kenne ich auch.
Meine ersten beiden Playmobil-Sets, deswegen, wie gesagt, ich glaube, es waren die Flusspferde. Dann das zweite, was auch dafür in Frage kommt, ist aus der Zirkuswelt, die es mittlerweile übrigens nicht mehr gibt. Die Serie ist eingestellt worden, da komme ich später noch zu, vielleicht, wenn wir es schaffen. Die Robbendressur aus dem Zirkus. Ja, und beide Sets hatten noch Männchen dabei, wo die Arme nicht drehbar waren. Mhm. Die waren noch einfarbig mit den Armen und nicht losgelöst. Das heißt, das sind wirklich noch richtig alte Sets gewesen. Und eine meiner ersten Playmobil-Erinnerungen, bevor ich gerne wieder an Markus zurückgebe, ist, das fand ich so irre, was da noch in meinem Gedächtniskasten rumspukt und was man als Kind für Vorstellungen hatte. Der Wärter von den beiden Flusspferden, das ist also ein Zoowärter, grünes Männchen mit grüner Mütze, einem Bart, der anklemmbar war, und der hatte so eine gelbe Schürze, die man unter den Kopf klemmte.
Genau.
Also Kleidung. Ja, war ein Eimer dabei, also so ein Schneckedance. Und ich kann mich daran erinnern, keine Ahnung, warum sich dieser Moment festgefressen hat. Ich war mit meinen Eltern in einer Pizzeria damals essen. Und die haben gefragt, ob ich mir für mein Playmobil irgendwas wünschen würde oder so. Und ich habe damals gesagt, mein Vater trug eine Lederjacke zu diesem Zeitpunkt. Ja. Und ich habe gesagt, Mensch, der Pfleger, der hat doch auch irgendwann Feierabend. Vielleicht kann der mal eine Lederjacke kriegen. Ja, also der hat sich wirklich eingebrannt. Also in diesem Moment habe ich in meinem Leben relativ häufig gedacht. Ich weiß nicht, warum er so einprägsam war, aber in Bezug auf das Thema natürlich relativ niedlich, was man da für Vorstellungen hatte.
Ja, also bei Playmobil stimmt, da muss man nochmal, wer Playmobil nicht so affin war, also man hatte eigentlich der gesamte Kleidungs- und Ausrüstungs- und Veränderungsbestand bestand halt aus Anklippen oder draufklippen, wie du sagst, so der berühmte kragenartige Vorsatz, damit der Kleidung hatte, der Bart, den man ins Gesicht klippte und irgendwie befestigte. Das waren aber schöne Sachen und die waren auch für Kinder einfach zu bedienen. Also ich fand das auch sehr gut. Und Playmobil ist sich seiner Linie bis auf Erweiterung relativ treu geblieben. Und Playmobil hat immer eins richtig gemacht, jedenfalls durch meine Recherche ist mir das jetzt noch viel klarer geworden. Playmobil betreibt eine verhältnismäßig vernünftige Preisstruktur.
Ja.
Also du kannst ein Ghostbusters-Set, du kannst zum Beispiel die Ghostbusters-Wache für 79 Euro kaufen, unbezahlte Werbung übrigens. Und oder den Ecto 1 für um die 50, 60 Euro. Also das sind überschaubare Preise, ne? Und obwohl sie ein Lizenzrecht dahinter ja irgendwo haben müssen, sind sie aber überschaubar. Zu den Lieblingsserien kommen wir nachher noch ein bisschen. Ich finde aber, vielleicht tut man Playmobil an einigen Stellen Unrecht, weil ich habe auch so in meinem Bekanntenkreis so ein bisschen oder meinem Arbeitskollegenkreis so ein bisschen diese Gegensätze mal abgefragt. Ich habe also kleine Interviews darüber geführt und da haben mir viele gesagt, ja, wir haben immer zu Lego tendiert, weil wir das Bauen kreativer fanden. Und dann haben mir aber auch eine Person, die hat mir dann gesagt, ja, wir haben uns für Playmobil entschieden. Wir wussten, dass nicht gebaut wird, aber wir wussten, dass sich die gesamte Aufmerksamkeit auf das kreative Spiel richtet. Also dadurch, dass der Bauanteil heraus war, hatte man ja etwas relativ Fertiges und konnte das Spiel selbst, also den Spielablauf kreativ gestalten. Fand ich gar nicht so dumm. Und kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, obwohl ich den Bauansatz, und da wirst du, wir werden da beide affin für sein zu bauen, dieser Bauansatz, den verstehe ich, aber, und da gebe ich dir gleich wieder den Ball, weil ich da auch an der Meinung interessiert bin, mein Dafürhalten ist, mit je weiter sich Lego entwickelt hat, was sie mussten, weil sie hatten plötzlich eine Riesenkonkurrenz durch Spielkonsolen. Also sie hatten plötzlich eine Ablenkung, eine Spielform, die überhaupt nichts mehr mit dem wir setzen und zusammen auf einen Spielteppich und bauen etwas zu tun hatte, sondern diese ganze digitale Technik flog ihnen ja mehr oder weniger um die Ohren.
Das hat Lego allerdings auch beispiellos gut gelöst.
Ja, haben sie gut gelöst, aber sie haben auch etwas gemacht. Sie haben natürlich im Zuge dessen auch auf viele Sonderserien gesetzt. Sie haben sich relativ viele Lizenzen schon relativ früh angeschafft. Sie haben relativ früh mit Star Wars angefangen. Sie haben also sehr früh Lizenzprodukte eingebracht, die leider den Nachteil hatten, dass sie teileartig so speziell wurden, dass da eigentlich konnte man aus vielen Sachen wirklich nur das bauen, was auf dem Kasten drauf war.
Ja. Ich muss ganz kurz in deiner Aussage nochmal ein Momentchen früher anknüpfen, weil du hattest vorhin gefragt, du bist so Team Lego, Team Playmobil. In meiner Kindheit übrigens war ich ein ganz klarer Team Playmobil-Typ. Und das, was du gerade gesagt hast, das ist ein sehr interessanter Fakt. Man sagt immer, ja, Lego ist doch viel kreativer und da können sie selber, kann die Kinder selber was zusammenbauen und so weiter. Wenn ich aber mal überlege, und das habe ich halt jüngst jetzt getan, was wir mit Playmobil alles angefangen haben. Ja, entschuldigt bitte, es ist äußerst warm derzeit in Berlin. Man muss einfach regelmäßig trinken und auch an die Elektrolyte denken. Also, ne? Immer schön dran
Catering.
Denken. genau. Aus Playmobil haben wir damals unglaubliche tolle Sachen gemacht. Lego ist wesentlich früher ins Merchandising eingestiegen und zu lizenzierten Produkten. Bei Playmobil gibt es das, mir kommt es ehrlich gesagt ein bisschen spät vor, aber laut meiner Recherche tatsächlich erst seit 2016 lizenzierte Sets. Und dazu gehörten, jetzt muss man sich einmal kurz festhalten, Star Trek, Asterix und die Teenage Mutant Hero Turtles oder Ninja Turtles, je nachdem, welche Serie man betrachtet. Und das Irre daran ist, dass ich alle drei Sachen aus Playmobil in meiner Kindheit selbst nachgebaut habe. Mit Permanentstiften, bemalt, die Sachen verändert, Dinge angeklebt. Also ich zum Beispiel, ich habe die Turtles gebastelt, die wurden also alle grün bepinselt, mit Augenmasken versehen. Das sind so kleine Klebeschildchen, die habe ich von meiner Mutter aus der Küche damals gemopst. Habe den mit Watte ausgestopfte Panzer auf den Rücken gemacht. Weil meine Eltern derzeit entschieden hatten, dass es für die Actionfiguren der Ninja Turtles noch ein bisschen zu früh für mich sei. Also habe ich die Dinger aus Playmobil nachgebaut. Samst mit Vater in den Keller gegangen, aus Holz hier irgendwo die Kanalisations mit Decke nachgebastelt und so ein Käse. Die Enterprise, also ich bin mit der Next Generation eingestiegen, da können wir vielleicht auch irgendwann mal drauf kommen. Ich habe mir damals, weil ich damals so fasziniert davon war, von der ersten Folge an Next Generation, bin Picard und so weiter geguckt und die Enterprise war ein interessantes Konzept für mich, weil das sah so anders aus, als ich mir ein Raumschiff vorher immer vorgestellt habe. Da kommen wir vielleicht im Zuge von Lego später nochmal drauf. Habe ich nachgebaut aus dem Eskimo-Igloo von Playmobil, weil da konnte man den oberen Teil abnehmen und wenn man das nach vorne rangeklebt hat, das habe ich also mit tonnenweise Klebeband befestigt, hatte man diese Untertassensektion. Ja, und innen drin, der Korpus vom Igloo war sozusagen die Brücke.
Ja.
Und da habe ich dann auch die Figürchen nachgebastelt. Also all solche Sachen, Asterix und Obelix habe ich auch gemacht. Ich hätte einen Spider-Man aus Playmobil gebaut. Also retrospektiv betrachtet, war Playmobil keinesfalls weniger kreativ als Lego.
Jetzt hast du es wahrscheinlich in deiner Form sehr kreativ ausgelegt. Also, was ja völlig cool ist. Also, du warst ein Frühnerd sozusagen. Also, die Sache ist ja das zeigt aber wieder, dass es darum geht, was man daraus macht. Ne? Also, es geht ja immer um die Sache, wie man das Spiel anpackt, ne? Jetzt in deinem Fall sehr kreativ, natürlich mit Nachbau von irgendwelchen Serien. Jetzt muss man dazu sagen, also bei Star Trek zum Beispiel, es gibt ein sehr schönes Star Trek Modell von Playmobil auch. Das läuft dann aber auch um die 300 Euro, ne?
Also ja, das ist verhältnismäßig teuer. Es ist relativ teuer, aber es ist auch ziemlich groß, muss man dazu sagen.
Ja,
es ist schon ein cooles Teil.
Ja, na gut, wenn da ein paar Figuren rein müssen, man kann sich so ein Playmobil-Figur vorstellen, dann hat es eine gewisse Größe. Was auch immer der Nachteil, glaube ich, einer der Nachteile der Serien war, dass man als Wohnungsmieter ein bisschen an seine Grenzen der Sets kam, weil ich weiß, dass von Marc, mit dem ich ja medienlos zusammen mache, die Tochter relativ viele Playmobil-Sets hat, die haben aber auch ein Haus. Und du merkst aber ganz schnell, dass diese Größenordnung, die das dann annimmt, also wenn du dann so die Polizeistation mit dem Hubschrauber hast und vielleicht noch einen Polizeiwagen und, dann merkst du, dass alleine dieses Set schon was einnimmt.
Ja.
Oder der Flughafen oder das Flugzeug.
Die Schränke waren voll, allerdings muss man halt auch sagen, also solange wir uns bei Lego noch im Bereich von einem großen Kasten mit unterschiedlichen Steinen bewegt haben, da war das natürlich noch relativ platzsparend zu lösen. Lego ist auch im Gegensatz zu Playmobil noch sehr lange, ich will mal sagen, personenneutral gewesen. No?
Ja, total.
Also es gab bei Playmobil deutlich früher weibliche Charaktere, anders Charaktere mit anderen Hautfarben. Das Lego-Männchen, Entschuldigung, ich möchte hier niemand auf die Füße treten, es wurde damals als Männchen, als Lego-Figur ausgegeben, das war quasi geschlechtsneutral, das konnte eigentlich alles Mögliche sein. Und die Form wurde relativ lange beibehalten. Und während Playmobil schon relativ früh angefangen hat, über Hörspielumsetzung übrigens, Professor Mobilux und Patrick F. Patrick kann ich übrigens heute noch empfehlen, geile Hörspiele, höre ich immer noch gerne, ein bisschen seltsam vielleicht, wurde das bei Lego erst später gemacht. Die ersten personalisierten Figuren mit Namen und ähnlichem kamen erst mit der Piratenserie. So, und ab diesem Zeitpunkt ging es los, dass wir wirklich auch relevante Sets hatten. große Sachen. Ich hatte zum Beispiel dieses Piratenschiff, das habe ich mal bekommen, und dieses passende Fort von den Soldaten hier von der East India Trading Company oder was auch immer. Mhm. Das sind natürlich große Sachen. Habe ich die am Ende des Abends abgebaut? Auf keinen Fall. Weil das hat ja Stunden gedauert, die Dinger wieder zusammenzusetzen. Und man wollte ja auch damit spielen. Daher, ja, jetzt habe ich tatsächlich kurz den Faden verloren. Also ja, Lego ist erst später zu diesen Charakterzügen gekommen und dann eben auch personalisierte Sets und Figuren zu bauen. Und mit Zunahme dessen sind wir jetzt mittlerweile an einen Punkt gekommen bei Lego, den ich hier an dieser Stelle für mich ein bisschen kritisch finde, nämlich, dass wir themenbezogene Sets haben oder sogar ganze Serien, die eigentlich darauf beruhen, dass nur ein Haufen Spezialteile verwendet werden, die man für nichts anderes wirklich gebrauchen kann. Ich weiß das also von einem guten Freund von mir. Liebe Grüße hier, Olli, an der Stelle. Seine Jungs haben halt eine ganze Menge von diesem Ninjago Spielzeug und ein gutes Beispiel, das ist so ein großer Roboter. Wir gehen jetzt gar nicht näher drauf ein, wir möchten Lego auch nicht schlecht machen, und prinzipiell großartiges Spielzeug, aber dieser Roboter, der soll eigentlich voll beweglich sein. Im Prinzip nimmst du aber eigentlich, wenn du es bewegen willst, meistens eher Teile ab. Das heißt, unter diesen Spezialteilen hat die Stabilität, die Lego eigentlich mal ausgezeichnet hat, weil auf meiner Pyramide, die ich damals gebaut habe, die war nicht formschön, aber da kommt man drauf stehen als Kind. Wenn ich auf diesen Roboter trete, ist er kaputt.
Ja.
Gnadenlos. Ja, er fällt auseinander und du kannst ihn nicht umbauen in etwas anderes. Wir haben es tatsächlich versucht. Da kommt nichts Sinnvolles bei uns.
Ja, das wird sehr schnell sehr monothematisch und das wird auch bei den Sonderserien, auch bei Star Wars sehr auffällig. Je größer die Schiffe wären, also wenn du dann so in Richtung Sternenkreuzer gehst, dann sind das so Plattenkonstrukte. Also auch, die sind auch sehr weich, die kann man auch gar nicht mehr bespielen, die sind gar nicht mehr dazu da. Und auch der viel beschworene Todesstern, wenn man sich ihn mal ansieht, also ich meine jetzt wirklich es gibt da, Lego ist da schon in ihrer Art und Weise geschäftstüchtig und rücksichtsvoll in einem. Es gibt ja meistens von vielen Sachen mehrere Varianten. Es gibt den Millennium Falcon als verschiedene Varianten. Es gibt den Todesstern in verschiedenen Varianten. Und je einfacher sie sind, umso bespielbarer sind sie auch noch. Und Lego hat sich halt irgendwann dazu entschieden, auch sich an die Erwachsenen zu richten. Also als Nerdsein etwas cooler wurde, haben auch viele Erwachsene Lego wieder abgehypt. Ne? Ich kenne auch Leute, die meistens nur zu Weihnachten die Lego-Eisenbahn plötzlich rausholen, die dann auch in den Weihnachtsbaum fährt. Die
hatte ich übrigens auch.
Ja, Niki hatte auch den ICE, der hat aber nicht lange im Stück gehalten. Der wurde dann irgendwann zerlegt. Aber was ich damit sagen will, ist, ja, die Kreativität schränkt sich ein, die Haltbarkeit merkst du irgendwann, die ist nicht zum Bespielen, aber man hatte genau dieses Problem wieder. Man hatte die Konkurrenz der Spielkonsolen und jetzt hat man sich einen Markt erschaffen, was ja auch schlau war, und hat zum Beispiel sowas erschaffen wie Creator oder diese Architecture-Reihen.
Oder Ideas.
Ideas
ist nochmal ganz interessant, weil ich baue derzeit, habe ich von sehr lieben Menschen geschenkt bekommen, die Fender Stratocaster Gitarre samt Verstärker. Mhm. Es erweist sich als ganz schön aufwendiges Produkt. Es macht zwar sehr viel Spaß, aber die Fortschritte sind, wenn man hin und wieder mal eine Stunde Zeit hat zum Bauen, doch übersichtlich. Ja, also es sind sehr, sehr viele Teile, aber es ist ein tolles Modell. Es gibt zum Beispiel auch, das kann ich an dieser Stelle mal empfehlen, von Ideas gibt es einen tollen Bonsai, den man sich basteln kann. Der sieht einfach genial aus.
Es gibt auch eine Orchidee, glaube ich.
Ja, gibt auch Orchideen, genau. Und hier an dieser Stelle muss ich auch sagen, also wenn ich mir die Strat angucke, ja, das ist schon auch wirklich brutal stabil gebaut. Also hier sind keine schlimmen Sonderteile, sondern hier wird wirklich auf Legosteine zurückgegriffen. Und weil du vorhin die Eisenbahn angesprochen hast, die fuhr bei mir also tatsächlich das ganze Jahr lang. Und das Ding war quasi unzerstörbar. Also wer sowas noch findet und für seine Kinder so die erste elektrische Eisenbahn haben möchte und sagt, ich möchte jetzt aber hier keine Märklin, wo Teile abbrechen können und die ja eigentlich schon Sammlerwert haben, wenn man sie kauft. Der guckt doch einfach mal, obwohl das wahrscheinlich mittlerweile auch Sammlerwert hat, nach dem Paket 7740 von Lego ist die Eisenbahn, die ich hatte, unzerstörbar und ich wette, die fährt heute noch.
Die wird mit Sicherheit gut fahren und ich meine, die sogar zu kennen. Niki hatte den, also mein Sohn hatte den Lego ICE und dieses System, wo man eine Fernsteuerung hatte, eine kabellose, und der Zug sozusagen Elektromotor mit einer Steuerung, und die Schienen selber hatten keine Stromanschlüsse. Also das waren Plastikschienen, auf denen der ja nur lief, ne? Was den Riesenvorteil hatte, du konntest manchmal bei eBay Kleinanzeigen gebraucht riesige Mengen an Schienen kaufen.
Ja, ja, hatte ich auch.
Und du konntest
eBay Kleinanzeigen war es damals noch nicht, ja. Nein, aber man hat das dann eben von Bekannten oder sowas, da haben die das aussortiert. Die gute alte zweite Hand, genau.
Genau, wer sie eBay
Kleinanzeigen
kennt.
Aus unserer Jugend.
Genau, also es war eine Zeitung für die, die jetzt nicht im Thema sind. Jedenfalls hatte man dann den Lego ICE und konnte Schienen dazu kaufen. Jetzt muss man so sagen, mein Sohn ist Geburtsjahr 2004, war natürlich eine andere Epoche. Aber trotz allem, diese Züge, die waren wertig, die sind gut gefahren. Die sah noch gut aus, die hatten Licht und so. Das war schon schön, das hatte schon sehr viel Spaß. Ich würde mal jetzt in die Reihen einsteigen. Wir sind bei 35 Minuten, deswegen würden wir jetzt mal so, wir müssen mal dazu sagen, wir haben uns da schon vorher zu entschieden. Wir wussten natürlich, dass Playmobil und Lego zwei Riesenthemen sind. Wir würden es jetzt mal euch übergeben. Wenn ihr Interesse habt an einer Erweiterungssendung, dann würden wir diese Themen nochmal teilen in einzelne Folgen und würden eine spezielle Playmobil und eine spezielle Lego-Folge noch nachmachen. Die wäre dann ein bisschen nerdiger und ein bisschen detaillierter. Für heute werden wir es ein bisschen gröber halten, damit es nicht unübersichtlich wird.
Richtig. Schreibt es uns einfach, wenn ihr euch das wünscht. Wir kommen diesem Wunsch gerne nach, denn wir haben so viel vorbereitet. Da können wir definitiv jeweils noch eine Folge von bestreiten. Und ich möchte auch gar nicht so in dieser anderen, in diesen Ecken wildern, die von anderen Leuten schon, gerade bei Lego schon sehr weit ausgeleuchtet sind. So, wer da Interesse hat, auch hier unbezahlte Werbung, die empfehle ich ganz wärmstens mal den Held der Steine.
Ja.
Sehr aufschlussreich. Guckt es euch an oder lasst es bleiben.
Genau.
Wie auch immer. Wir können sowas auch mal machen, aber natürlich mit anderen Ausrichtungen.
Genau. Ich würde nochmal sagen, kurz die Kultur auf mit Doppel-T auf Instagram oder auch auf TikTok zu finden. Schickt uns eine Direktmail, sprecht uns irgendwie an. Ihr könnt auch die Sendung generell bewerten, teilen und weiterempfehlen. Das sei natürlich, und auch kritisieren, das sei euch auch erlaubt. Das haben wir eigentlich sehr gerne. So, ich würde gerne mal in die Serien gehen und ich würde mal die Lieblingsserien einfach mal anschneiden. Und ich würde mal mit Lego Lieblingsserien anfangen und ich schmeiß mal eine rein.
Los geht's.
Der Klassiker natürlich Star Wars, da mache ich gar keinen Hehl draus, dass ich die Sachen sehr gut finde. Ich würde aber mal eine verrückte Serie reinschmeißen. Ich weiß nicht, ob du denken würdest, dass die meine, es ist gar keine Serie, es ist ein einzelner Bausatz, der bisher noch nicht hierher gefunden hat, weil er keine Stelle hätte, wo er stehen könnte.
Mhm.
Das Seinfeld-Filmset.
Ja, geil, habe ich gesehen. Finde ich eine irre Idee, ja. Aber das ist halt wirklich schon nerdiges für Nerds.
Man muss mal kurz erklären. Also Seinfeld ist eine amerikanische Fernsehserie und die spielt ganz häufig in dem Apartment von Jerry Seinfeld.
Richtig.
Und genau dieses Apartment kann man nachbauen und dann hat man halt die typischen Figuren, man hat Cosmo, man hat Elaine, man hat Jerry Seinfeld, George und so. Und man hat diese Figuren dann und man hat dieses Original-Filmset mit Beleuchtung und Kameras im Übrigen.
Ja.
Da sind diese Beleuchtungen dran. Also man hat ein Filmset. Und ich fand diese Idee so verrückt, aber das ist zum Beispiel eins meiner, das ist übrigens auch mal aus der Serie Ideas entstanden.
Ja, das finde ich natürlich ein irres Konzept. Bei mir würde es auf die Lieblingsserien tatsächlich darauf zurückgehen, wo wirklich meine Kindheitserinnerungen dranhängen. Ja, da muss ich mal sagen, ich meine, es gibt natürlich jede Menge Kreatives und auch Schwachsinniges an Sets. Irgendjemand hat sich tatsächlich mal rangesetzt. Ich bin aber gar nicht sicher, ob das von Lego wirklich veröffentlicht war oder ob das eine Ente war. Gebaut wurde es auf jeden Fall. Es gab den Sturm aufs Kapitol nachgebaut aus Lego-Männchen. Mit Leuten, die dann irgendwie noch was irgendwo da aus dem Kapitol rausschleppten und da wurde noch irgendwas entwendet. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Solche das Sachen.
Ein Schild von Sarah Palin und ein Stuhl.
Ja, genau. Solche Sachen finde ich natürlich, wenn ich das erste Mal sehe, wenn ich als vernünftig denkender Mensch finde ich es erstmal einen witzigen Gedanken.
Ja.
Man darf aber natürlich die Ernsthaftigkeit der Hintergründe bei dieser Gelegenheit nicht außer Acht lassen. Deswegen kann ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen, dass Lego dieses Set offiziell rausgebracht hat. Aber naja, wie gesagt, das wurde gemacht. In meiner Kindheit ist es eigentlich so gewesen. Also ich denke, wo wirklich, wirklich Herzblut bei mir dranhängt, war die Piratenserie. Ja. Ich bin auch sowohl bei Playmobil, also bei Playmobil sogar noch viel mehr, als auch bei Lego als Kind sehr tieraffin gewesen. Ja, das heißt, für mich war in erster Linie wichtig, erstmal einen großen Zoo zusammenzukriegen. Ja, das war bei Lego, war das eben nicht so ganz einfach. Ja, das gab es noch nicht so. Über diese Piratenserie kamen aber als erstes ein Papagei, ein Affe, ein Hai und kurze Zeit später ein Krokodil. Diese Serie hat es mir damals wirklich angetan. Ja, da gab's auch Hefte zu mit Geschichten und ich habe dann sogar, ich weiß, ich habe damals so einen Kassettenrekorder gehabt, ja, einen Kassettenrekorder, lasst euch die Zunge verdienen. Veteran erinnert sich. Da habe ich sogar meine Geschichte dazu selber erfunden, dort eingesprochen. Das wird wahrscheinlich absolut haarsträubendes Kauderwelsch und wirklich alles andere als eine gängige oder eine laufende Geschichte gewesen sein, aber ich war stolz drauf.
Obwohl ich ehrlich bin, mich würde der Plot schon interessieren, aber vielleicht ist das mal...
Ganz ehrlich, ich habe wirklich Aufwand betrieben, schon vor mehreren Jahren, diese alten Aufnahmen wiederzufinden. Sie sind leider wahrscheinlich im Laufe meiner Jugend mit Populärmusik überspielt worden.
Ja.
Katastrophalerweise.
Also kurz gesagt, ein bisschen hofft man das vielleicht auch. Also wird sich ein katastrophaler Plot gewesen sein, obwohl dir deine Kreativität da nicht nehmen möchte. Aber eine weitere Serie, die ich sehr gut finde, ist die Creator-Serie und die Creator Pro-Serie. Nicht jetzt, das ist, ich finde die sehr gut. Ich habe die auch im Laden schon öfter bestaunt. Es gibt ja die Möglichkeit, sich das Kolosseum zu bauen.
Ja.
Oder, und das sind schon schöne Bausätze. Die sehen schon sehr schön aus. Die sind auch dekorativ. Mittlerweile gibt es da so Sachen, wo man dann Holzplättchen dabei hat und dann kann man sich da was bauen. Finde ich sehr hübsch, finde ich eine schöne Idee. Und eine Sache nehme ich Lego sehr übel. Ich habe es, als ich es gerne gehabt hätte, mir nie leisten können. Und jetzt, wo ich es mir eventuell leisten könnte, nehmen sie es aus dem Programm. Als wenn sie davon wussten. Ich bin großer Fan von Mindstorms. Mindstorms ist so ein System, wo man sehr kreativ sein kann, weil es sind quasi mit dem Computer programmierbare Bausteine. Also es gibt ein Hauptsystem, ein Hauptbaustein.
Ach ja, das habe ich mal gesehen.
Siehst und da du? kann man, da gab es so einen Roboter und so weiter. Es gibt auch Vorgaben, aber theoretisch kann man alles kaufen. Man kann bewegliche Zangen kaufen, man könnte Temperaturfühler, Videosachen, Wärmefühler. Also man könnte eigentlich eine ganze Menge sich daran ausrichten. Wen es interessiert, mal auf YouTube suchen. Es gibt eine Lego Mindstorms, also diese useless Box, die man, wo eine nackte Box, wo ein Schalter drauf ist, den man betätigt. Und
ich liebe, dass du das sagst, nicht, dass ich so ein Ding bei mir zu Hause auf dem Tisch stehen hätte.
Ja, du hast die useless Box, aber nicht von Mindstorms.
Richtig.
Und da gibt es eine und die ist sehr geil programmiert. Ich, wie gesagt, vielleicht verlinke ich das Video mal in den Shownotes, da die nicht nur den Schalter wieder drückt, wenn man ihn betätigt, sondern die manchmal Zeiten abwartet oder genau, die zur Seite verzögert. Fährt oder die sich zuklappt oder so. Also hat jemand sehr viel Programmieraufwand betrieben und das ist echt super. Also ja. ich empfehle dieses Video und ich werde es verlinken.
Ja, da gibt's ja auch tolle Sachen. Es ist ja eine Zeit lang sehr stark in Mode gewesen, diese Brick-Movies zu machen damit. Und da gab es ja auch wirklich, da gab es, glaube ich, das war auch von Creator, gab es dieses Filmstudio mit Kamera, wo man dann also
genau.
Beleuchtung und Hilfsmittel hatte, um eben sozusagen eigentlich ja in Stop-Motion-Technik.
Genau,
so
ja, ist eine klassische Stop-Motion.
Diese Lego-Videos dazu machen. Also großartig. Ich gebe nochmal so ein bisschen das Kontrastprogramm zu den Lieblingssets. Bei mir hängt es immer noch in der Kindheit fest. Nächstes großes Thema war Lego-Technik. Wir wollen das gar nicht so, wie gesagt, das müssen wir in einer separaten Folge machen. Aber Lego-Technik war für mich was ganz Großes. Mein Vater hat auch viel Freude daran gehabt und eigentlich mir immer verkaufen wollen, dass Lego-Technik ja eigentlich viel, viel cooler ist als der andere restliche Lego-Kram, weil daraus kann man ja richtig was bauen und dann nicht nur irgendwie mit spielen. An dieser Stelle sage ich, ich hatte den Pneumatik-Bagger, das war eines meiner ersten Lego-Technik-Sets. Den konnte man mit pneumatischen Pumpen, also mit Pumpen und Luftdruck, ja, wir reden über Pneumatik, konnte man also die Schaufel verstellen und damit tatsächlich richtig graben und so, der fuhr auf Ketten. Sensationelle
also
Teile. Wer es sehen möchte, Paket 8851.
Darf ich mal kurz einhaken? Ja? Ich habe einen Stiefbruder und eine Stiefschwester und dementsprechend kriegten wir mal Lego und mein Stiefbruder kriegte Lego-Technik mit einem Elektromotor und ich kriegte einen Gabelstapler mit Pneumatik. Also ich fühlte mich wie B-Ware, ehrlich gesagt. Obwohl er im Nachhinein deutlich interessanter.
Physikalisch wesentlich interessanter.
Total, total. Und er war auch wirklich. Also es war schon interessant und es machte einem eine Vorstellung von Hydraulik. Ja. Also es war ja nicht mit Öl und so, aber diese Luftdruckübertragung, die machte einem eine Vorstellung, wie so etwas funktioniert. Also es hat nachher deutlich mehr Sinn gehabt als dieses Elektromotor-Ding, aber ihr braucht ja nicht erzählen, Elektromotor, was selber fährt, das ist immer cooler, ja, als wenn man da wie blöd an so einer Pumpe rumdrückt. Aber ja, ich kann es fühlen, also bei mir war es der Pneumatik-Gabelstapler.
Ja, es ist der Pneumatik-Bagger gewesen bei mir und ich möchte es nur kurz anhalten, damit die Leute sich, wer Interesse hat, kann einfach easy peasy nachschlagen im Internet. Lego-Technik, der erste, ich habe tatsächlich das habe ich aber jetzt auch erst im Zuge der Recherche rausgefunden, das erste Lego-Technik-Set gehabt, was überhaupt auf den Markt kam, nämlich den Schneescooter. Das war das erste Modell, Paket 8620. Und danach kamen die Arctic Rescue Units 8660, auch sehr cool. Und später für Leute, die wirklich Interesse haben, gucken Sie sich mal das Paket 8094 an. Das ist das Lego Technik Control Center. Da konnte man sozusagen, man konnte so einen Zeichenroboter draus bauen. Du hast eine Programmiereinheit gehabt dabei und so weiter. Das hatte ich. Ist ein irres Teil gewesen. Wir gehen jetzt nicht weiter drauf ein. Also nächste Lieblingsserie aus meiner Kindheit, Lego Technik, denke ich mal.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist auch völlig zu verstehen. Lego Technik ist aber auch ein großer Bereich. Aber auch der Bereich, muss ich, bevor wir zu den Playmobil-Serien jetzt am Abschluss noch gehen und zu der Abschlussfrage. Lego Technik ist aber auch der Bereich, der mich mit den meisten Enttäuschungen versorgt hat, weil ich war mal im Lego-Store bei uns in Berlin am Kurfürstendamm, ist der Lego-Store. Wir haben so mehrere Möglichkeiten, wo wir relativ gut das alles sehen können. Und ich war in dem Shop und aus meiner Begeisterung für Fahrzeuge und so weiter habe ich mir dann die Fahrzeugmodelle von Lego-Technik angesehen, die gerne mal 300 Euro kosten und mehr. Und da war der Porsche 911, da war der Ferrari 458 und so weiter. Und das sind ganz schön hohle Angelegenheiten. Also da wird mit viel Geld ganz schön viel hohle Luft gebaut. Das ist ja auch ein Thema, was der Held der Steine gerne bei sich verarbeitet, dass bei Lego gerne auch mal außen hui in fui. Also ja, das passiert. Ich mache es gar nicht schlecht, die müssen auch leben. Aber Lego Technik hat in vielen Sachen auch seine Minusseite, muss ich leider sagen. Und gerade Lego-Technik.
Ja, also ich sage mal, ich denke, das hat sich über die Zeit allerdings tatsächlich ein bisschen abgeschwächt, weil mittlerweile sind viele Lego-Technik-Modelle, wie du es schon sagst, nur eher so Regalobjekte. Ne? Das ist aber eigentlich Lego-Technik. Alles dreht sich, alles bewegt sich. Das ist eigentlich der Sinn der ganzen Geschichte. An dieser Stelle verweise ich wirklich, wer da Interesse hat, auf den Held der Steine. Der hat die Ducati getestet, die eigentlich ein ziemlich cooles Modell ist, aber leider mit 3 Fehlern in der Konzeption damit alles zunichte macht. Mhm. Früher war das für mein Dafürhalten wesentlich stimmiger. Heute entwickelt sich Lego Technik eher zum Vitrinenobjekt. Und das ist nicht, das ist in meinen Augen gegen das Konzept.
Na, auf jeden Fall. Dann machen wir den Überschnitt mal.
Und übrigens, weil du sagen musst, Lego muss ja schon davon leben. Also Lego ist einer der 3 größten Spielzeughersteller der Welt. Hm. Ja, und ich glaube, die leben auf die eine oder auf die andere Weise relativ gut. Denn was du vorhin schon angesprochen hast, Playmobil hat über all die Jahre, gut, das ist nur ein deutsches Unternehmen, allerdings der erfolgreichste und größte deutsche Spielwarenhersteller, den es gibt. Mhm. Die haben es geschafft, ein relativ moderates Preisniveau zu halten. Und da ist bei Lego in meinem Dafürhalten irgendwann ein bisschen Größenwahnsinn dazu gekommen.
Ja, wir wollen mal die ganz großen Sachen, aber das machen wir ganz am Schluss nochmal das als Leckerchen. Ich würde mal in die Playmobil-Serien gehen und da habe ich geguckt und da bin ich ja gar nicht so Besitzer gewesen und das hätte ich auch gar nicht, aber ich habe mal geguckt, wie ich so mit meinem heutigen Auge da drauf schaue und ich mag die Serie Famous Cars. Mhm. Da gibt es so Sachen wie einen Bulli, einen Käfer, einen 911er, also sehr klassische Sachen. Natürlich muss man ehrlich sein, das richtet sich auch gerne an Erwachsene. Also als ich den Bulli gesehen habe, wusste ich sofort, ich hätte sofort einen Bekannten, der würde sich den sofort ins Regal stellen, weil er Käfer- und Bulli-Fan ist. Also da ist er total, ja.
Könnte mir auch passieren.
Das trifft auch viele zu. Da merkst du aber auch, dass die schlau sind, dass sie sagen, okay, es ist zum einen zum Spielen, aber es hat auch diesen Sammelobjektcharakter. Also damit decken sie beides ab.
Das ist nebenbei gesagt an der Stelle ein sehr guter Spagat, den Playmobil da hingekriegt hat. Weil ich hätte, wenn ich mir den, also bei mir wäre es vor allem der Käfer, ja, wenn ich mir den ins Regal stellen würde, da hätte ich keine Scheu, den regelmäßig mal rauszunehmen und über den Tisch brummen zu lassen. Hätte ich einfach keine Sorge, weil ist halt ein dem Spielzeug. Tut's nix. Genau. Ja, ich habe aber auch überhaupt, hätte ich keine Scheu davor, den in eine beleuchtete Glasvitrine zu stellen.
Genau, also, genau. Er kann da beides, da haben die ein Gutes gemacht. Die zweite Serie, die mich sehr angesprochen hat, aber das wird vielen so gehen, ist Star Trek natürlich. Man kriegt die Enterprise, man kriegt ein Klingonenschiff. Mhm. Und die sehen sehr gut aus, finde ich. Die sind natürlich sehr riesig, aber die sind dann auch mit 300 bis 500 Euro auch kostspielig, das ist gar keine Frage. Aber in dem Maßstab so eine Schiffe zu bekommen, ist schon faszinierend. Und die letztendlich für mich dritte Serie, und da bleibt es echt überschaubar vom Preis, ist Ghostbusters, die einen hervorragenden Ecto 1 hat, der natürlich ein bisschen knubbelig aussieht, wie es Playmobil so hergibt. Man kriegt aber auch für unter 100 Euro die Feuerwache.
Ja.
Also.
Ja, also ich muss sagen, bei den Ghostbusters schließe ich mich deiner Meinung nach an. Ich bin nun mal auch ein großer Ghostbusters-Fan. Wer das in unserer Historie verfolgt, der kann sich die alte Folge gerne mal anhören. Die finde ich auch richtig toll, finde ich super umgesetzt. Habe ich echt schon mehrfach überlegt, ob ich sie mir einfach kaufe. Einfach nur zu Hause zum Spielen. Ob es sinnvoll ist, weiß ich wahrscheinlich nicht, aber ja, ich finde es schon toll. Ansonsten gehe ich wieder mit meinen Lieblingsserien in die Kindheitserinnerung zurück. Und das war für mich eigentlich das erweiterte Thema Safari. Wie gesagt, ich hatte es schon erwähnt, ich bin relativ tieraffin gewesen. Und das größte Playmobil-Ding für mich als Kind, es gab zwei verschiedene Safari-Sets mit so einem Safari-Jeep, einem Anhänger, einem Tierfänger, einem dunkelhäutigen Mitarbeiter dort zum Beispiel. Es waren ein paar Tiere dabei. Die beiden Sets haben sich eigentlich nur sehr, sehr unwesentlich voneinander unterschieden. Es gab ein Zelt mit einer Dame, die das Zelt bewirtschaftet hat und so weiter. Also an dieser Stelle muss man eigentlich sagen, sowohl Playmobil als auch Lego sind da im Laufe der Zeit einfach mitgegangen, haben das auch alles, wie man das heute so schön alles gesagt, ein bisschen diverser gemacht. Wobei Playmobil wesentlich subtiler auf Medientrends reagiert hat und gar nicht so lautstark, wegen dessen Lego das eher dann erzählt hat, was sie denn damit jetzt auch bewirken wollen. Playmobil hat es einfach gemacht, ohne das großartig zu kommentieren. Egal. Safari, großes Thema, ich musste als Kind mal ins Krankenhaus und als ich wieder zu Hause war, weil ich so tapfer war, habe ich also dieses für mein damaliges Dafürhalten ein gigantisches Set gekriegt mit diesem Safari-Ding und das war halt der Anfang für mich und dann diese ganzen Tiere dazu. Also das Thema Safari, Zoo oder sowas hat mich immer am meisten gezogen und finde ich auch bis heute am faszinierendsten, weil die Tiere wirklich toll umgesetzt sind, finde ich. Ja. Was mich auch zum nächsten Thema, zum letzten Lieblingsset, was ich für meinen Teil jetzt heute erwähnen möchte, bringt, und das ist die Dinosaurierwelt. Irre Geschichte, vor allem deswegen, ich habe bis jetzt, ungelogen, noch nie eins davon in der Hand gehabt. Ich stand auch im Laden, gehe ich immer wieder interessiert an der Reihe vorbei und bleib bestimmt eine Minute vor dem Regal stehen und denke, ach Mensch, wie schön wär's. Ich würde es ja so gern mal in die Hand nehmen, ja, nicht nur die Packung. Das Irre ist, ich weiß, ich habe noch mit Freunden in meiner Kindheit, wir haben damals, haben wir uns ausgesponnen, was es denn, was wir uns wünschen würden, was es von Playmobil alles gibt. Und ich habe das ganz lange eben aus den Augen verloren. Und ich weiß, wir haben damals gesagt, es kamen Dinosaurier in Mode und wir haben gesagt, oh Mensch, und denn der T-Rex, der müsste hier und da beweglich sein und dann müsste es da noch die Pflanzen zugeben und vielleicht einen Vulkan, den man mit Wasser befüllen kann und der dann vielleicht so rot beleuchtet ist von innen. Und dann bin ich irgendwann mal 20 Jahre später in so ein Spielwaren oder so eine Spielwarenabteilung gegangen und guckte und genau das, was wir uns damals da ausgemalt hatten oder ausgedacht hatten, das stand da im Regal. Und das war so, also das, einerseits, jeder kennt die Situation, die wirken ein bisschen gruselig, wenn man darüber denkt, ja, haben die uns damals abgehört? Natürlich ist ein blödsinniger Gedanke, aber ja, genau das wurde so umgesetzt und deswegen für mich auch eine der Lieblingsserien ist die Dinosaurierwelt.
Ja, also jetzt haben wir viel gelobhudelt und jetzt kommen wir mal zu etwas Nachteiligem oder, nee, ich würde gar nicht sagen zu einem Nachteil, einfach zu einer Entwicklung, die gekommen ist. Wir haben festgestellt, manchmal ging Lego oder Playmobil ja auch in die Erwachsenenrichtung und das hat natürlich für Effekte gesorgt. Und das hat für, ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar künstlich verknappt wurde und so weiter. Du kannst dich sicher erinnern, dass vor kurzem, das ist noch gar nicht lange her, 2-3 Jahre, kam der Millennium Falcon nochmal raus von Lego in einer sehr luxuriösen Version. Und kostete wohl von Lego-Seite 700, wenn ich jetzt richtig bin, 699,95.
Irgendwas
und
in dem Dreh wird es gewesen sein.
Der war relativ flott vergriffen und was natürlich dafür sorgte, dass das Ding dann im Netz für 1000 Euro plus zu haben war.
Stopp mal, was heißt denn, der war relativ top vergriffen oder relativ fix vergriffen? Tatsächlich war der bereits verkauft, bevor er auf den Markt kam, weil der war über Vorbestellungen von Sammlern, von lizenzierten Sammlern und so weiter, wurden dort schon sozusagen Vorkaufsrechte gemacht. gemacht und die Dinger waren verkauft. Du hattest eigentlich als Normalsterblicher überhaupt keine Chance, so ein Modell zu bekommen.
Und das ist eine schlechte Entwicklung. Also da muss ich sagen, es ist natürlich klar, ich kann der Firma nicht vorwerfen, dass sie Geld verdienen möchte. Das ist ja auch der Zweck der Firma. Aber das war zum Beispiel ein Trend, der nahm, also gut, jetzt 700 Euro ist nicht ein Kinderspielzeug, was man mal eben unter dem Weihnachtsbaum legt. Aber ich kann verstehen, und das ist die zweite Frage, und damit endet sozusagen, dann gehen wir mit in unsere Schlussphase jetzt. Es gibt diese Lizenzmodelle, die sich schnell vergreifen, und es gibt ja einen Ausweg, und der Ausweg besteht ja in Alternativfirmen. Und wenn man sich dann Firmen ansieht wie auch unbezahlte Werbung jetzt, es gibt sie einfach, und das wissen auch Quan Cheng oder Kobi, Mold King, oder
nebenbei gesagt, der Ecto 1, den habe ich zu Hause und der ist richtig geil.
Oder wer den Millennium Falcon gerne seinen eigenen nennen würde in einer gewissen Größe und auch der auch ist auch nicht doll bespielbar, aber es gibt Varianten, die kosten 300 Euro. Wir brauchen uns nicht streiten.
Das ist immer noch haben glattere Oberflächen, bessere Ingredienzien. An dieser Stelle verweise ich wieder auf den Helden.
Ja, aber es gibt Möglichkeiten. Meine Schlussfrage jetzt und auch die Abbiegung ist, wie gut oder schlecht findest du diese Sache der künstlichen Beliebtheit von Modellen über Verknappung, und wie gut oder schlecht findest du es, dass es Firmen gibt, die dieses System, ich meine, Klemmbaustein ist ja nicht Lego, das haben die ja nicht sozusagen sich so patentieren lassen, dass man es nicht auf einem anderen Weg machen kann, aber wie gut findest du, dass es diese Varianten von anderen Firmen gibt?
Ich finde das offen gestanden sehr gut, weil Konkurrenz ist ein altes Gesetz, belebt das Geschäft. Ich möchte mich da tatsächlich in erster Linie an Lego richten, denn Playmobil, was wir gesagt haben, die haben ein relativ gesundes Preisniveau und die sind einfach im Bereich Spielzeug geblieben. Lego hat, was du schon gesagt hast, den Fehler gemacht, kann man jetzt so und so sehen. Auf jeden Fall die Strategie verfolgt, okay, wir bringen auch wirklich 1A klassifizierte Sammlerobjekte auf den Markt und das in rauen Mengen. Was natürlich über kurz oder lang dazu geführt hat, dass eine gigantische Sammlerszene entsteht und irgendwann auch einfach damit ganz automatisch die Preise der kleinen Sets, die eigentlich für Kinder gedacht sind, enorm in die Höhe steigen. Und wenn ich mir mal die durchschnittlichen Preis eines Lego-Sets angucke, und ich rede nicht von den Sammlerobjekten, sondern ich rede von dem normalen Kinderspielzeug. Jetzt nehmen wir einfach mal irgendwie so ein Harry Potter Set. Also nebenbei gesagt, die Winkelgasse ist eins der teuersten Sets, die Lego jemals produziert hat. Die Preise davon, die sind damit einfach konsequent mit nach oben gegangen. Und diese Bewegung, die finde ich persönlich nicht gut. Und deswegen denke ich, warum nicht mal ein bisschen Konkurrenz bringen. Die Konkurrenz macht manche Sachen auch besser. Das kann auch dazu führen, dass Lego sich wieder darauf besinnt und sagt, Mensch, die machen das aber klasse, das gefällt uns auch, machen wir auch. Das heißt, du hast an dieser Stelle einfach eine Vielschichtigkeit da, und Lego hat vorher eher so eine Monopolstellung gehabt. Ja, weil ein Klemmbaustein ist was anderes als ein Playmobil Figurenspielset. Es gibt viele Figurenspielsets und Playmobil ist nur eins davon. Playmobil hatte diese Konkurrenz schon immer. Klemmbausteine gab es im Prinzip früher nur von Lego.
Ja, verdammt anzunehmen.
Das hat sich jetzt geändert und vielleicht führt es ja, also ich bewerte das eher als positiv, weil ich habe die Hoffnung, dass das insgesamt einfach zu einem ausgeglichenen Verhältnis zwischen dem, was man bekommt und dem Preis, den man dafür bezahlt, führt. Und eben auch Vielfältigkeit bietet.
Ich hätte es gar nicht besser zusammenfassen können. Wir sind bei knapp einer Stunde. Ich würde sagen, wir beschließen diese Sendung.
Nicht ohne meine Fun Facts. Es tut mir leid, ich mache das langsam zum Markenzeichen, aber ich habe wieder so tolle Sachen gefunden. Ich feuer noch mal schnell was ab. Es geht
fix. Die Zeit läuft.
Genau. Witzig ist, dass mehr Playmobil-Figuren geboren werden als Menschen. Im Schnitt werden in der Welt 2,6 Menschen in der Sekunde geboren, aber 3,2 Playmobil-Figuren. Es wird also irgendwann einen herben Überhang geben. Und alle Figuren seit 1974 würden etwa 3,7 Mal um den Äquator reichen. Das ist sinnloses Wissen, aber ich fand es doch zu interessant. Das ist aber
ein schönes Beispiel, wie viel da hergestellt wurde.
Richtig. Und jetzt noch eins. Was glaubst du, was die erfolgreichste Einzelfigur von Playmobil war? Hast du irgendeine Ahnung? Ich war erstaunt.
Ich würde sagen, und jetzt vorsichtig mit dem Begriff, ich weiß es, Nein, ich weiß nicht, welches war, sondern einfach nur, ich weiß, wie schwierig der Begriff ist. Kann es sich um eine Indianerfigur gehandelt haben?
Nein. Absolut nein. Die erfolgreichste Einzelfigur in der Geschichte des Unternehmens Playmobil ist Martin Luther. Wäre ich auch im Leben nicht drauf gekommen.
Bitte?
Martin Luther gab es als Einzelset mit ein ganz kleines bisschen Zubehör, ist die erfolgreichste Figur des Unternehmens. Als Einzelfigur. Wir reden nicht von Set-Figuren. Einzelfigur.
Wahnsinn.
Irre. Interessante Sachen gibt es natürlich auch über Lego zu sagen. Was würdest du denn schätzen, wie viele verschiedene Klemmbausteinformen Lego derzeit produziert? Was würdest du so grob schätzen? Wie viele verschiedene Teilformen gibt es?
Ich kann es ja nicht, ich kann es nicht wissen. Ich würde, also 800?
800. Also ich habe mich in die andere Richtung verkalkuliert. Ich hätte irgendwas im fünfstelligen Bereich gesagt. Das sind de facto etwas mehr als 3700.
Auch viel.
Man würde etwa 40 Milliarden Steine benötigen in normalem Maß, also normale Lego-Bausteine, um den Mond zu erreichen. Fand ich einen interessanten Fakt. Es wären 1300 Steine in der Sekunde produziert. Und was ich wirklich mal jetzt mal so, abgesehen von diesen lächerlichen statistischen Werten, wie viele Steine man zum Mond braucht, ist zwar witzig, aber eigentlich braucht es keiner. Wenn wir uns ganz normale Lego-Bausteine, wie wir sie ursprünglich mal hatten, in 2x4 Noppen, wir haben die gerade alle vor Augen, und wir nehmen 6 Stück davon, sind die Kombinationsmöglichkeiten, belaufen sich auf 950 Millionen verschiedene Kombinationen. Unvorstellbar, fand ich einfach genial.
Das ist irre. Das ist cool. Das ist schon wieder, das, okay, da hätte es mich geärgert, wenn der Fact nicht mehr in die Sendung gepasst hätte. Da gebe ich dir recht, die Zeit war es wert. Aber wir sind jetzt am Ende der Sendung. Es war eine hervorragende Sendung.
Es war ein Fest.
Also es war für den Freak ein Fest, für den Nichtwissen ein Serei an Wissen, für den, der unnützes Wissen mag, quasi ein Füllhorn. Und
da, wo das herkommt, gibt es noch viel mehr, möchte ich dabei sagen.
Genau, da wird euch noch viel erwarten und genau deshalb, wir bitten euch, teilt unsere Sendung, bewertet unsere Sendung, ihr dürft auch Kritik üben, positive wie negative. Die Kontakte haben wir euch gesagt über die Sache, die Kultur bei Instagram, ihr könnt uns finden bei TikTok. Also nutzt diese Möglichkeiten. Ihr könnt auch Wünsche an uns richten. Ihr könnt auch einfach Kontakt zu uns aufnehmen und wir werden da auch antworten dementsprechend. Ja, also mir bleibt nur herzlichen Dank für diese schöne Sendung. Mir gegenüber Dirk Fenske als co-genialer Partner.
Vielen Dank, Markus Kruslinski, wie üblich als genialer Programmdirektor.
Ja, als Programmchef und Direktor. Immer so. Ich liebe das. Ich war noch nie Chef.
Vielleicht werde ich dich irgendwann Chef nennen in der Sendung.
Oh Gott, hat so viel von Chefkoch von South Park. Aber vielleicht auch das eine Folge, die irgendwann auf uns wartet. Gut, wir beschließen die heutige Sendung. Das war's. Wir sind raus und hört euch einfach unsere Schlussmusik nochmal an.
Bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.